Also in erster Linie haben wir es da mit demokratischen Massenbewegungen zu tun, die gegen vom Westen gestützte laizistische autoritäre Regime vorgehen oder demonstrieren. Diese ganzen Bewegungen kamen ziemlich überraschend für alle Beobachter. Der Kontext des Ganzen, ich glaube, den muss man erwähnen, ist die globale Krise. In der globalen Krise sind 50 Millionen Arbeitsplätze vernichtet worden. Der derzeitige IWF-Geschäftsführer Dominik Strauss-Kahn schätzt, dass langfristig 400 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen werden. Und die Folge davon waren globale Remigrationsbewegungen. Also die polnischen Bauarbeiter in Irland sind nach Polen zurückgekehrt, die ukrainischen in Polen in die Ukraine und so weiter und so fort. Der Wiederaufschwung ist vor allem ein Jobless Recovery, wie das im amerikanischen Raum oder im englischsprachigen Raum heißt. Das heißt also, es findet eine Erholung der Profitraten statt, aber die Arbeitsmarktsituation verbessert sich nicht. Im arabischen Raum ist diese Situation besonders verheerend. Es ist nach Angaben der International Labour Organization die Region mit der weltweit höchsten Arbeitslosigkeit. Es ist vor allem die Folge vom neoliberalen Umbau der Ökonomien seit den späten 1980er und frühen 1990er Jahren. Und die Revolutionen speisen sich dann vor allem aus drei Aspekten. Also wir haben eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, wir haben gleichzeitig eine hohe Urbanisierungsquote, also eine Ballung von jungen Arbeitslosen in den Städten. Und dazu kommt im Regelfall, gerade in den reicheren Ländern, den Ölstaaten im arabischen Raum, ein vergleichsweise hoher Bildungsstand. Mhm. Und das gilt insbesondere für Libyen. Also in Libyen ist die Arbeitslosigkeit die höchste im arabischen Raum. Wir haben da eine Arbeitslosigkeit von 20,74% 2009. Die Urbanisierung ist 88%. Weite Teile des großen Landes sind unbewohnbar, weil sie Wüste sind. Und dann zwischen 1974 und 2009 haben wir eine mehr als Verdopplung der Bevölkerung. Also ballen sich da riesige soziale Probleme, die sich jetzt in diesen demokratischen Massenbewegungen entladen.
Es ist auf jeden Fall eine unübersichtliche Situation in Libyen. Auch wenn man jetzt so Nachrichten schaut, ist es immer so ein bisschen unverständlich. Wer kämpft da denn jetzt eigentlich gegen wen? Was sind das für Akteure?
Also die Unübersichtlichkeit, die ist auch, glaube ich, bei den Beobachtern der Fall. Also was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass wir es mit populareren Bewegungen zu tun haben, als beispielsweise noch während der sogenannten Grünen Revolution im Iran von Sommer 2009, wo man ja in den Medienberichterstattungen fließend englisch sprechende, westlich gekleidete Demonstranten in der Regel vorfand. Das ist hier nicht der Fall. Also es ist eine von den unteren Schichten den jungen Arbeitslosen vor allem getragene Bewegung. In der Hinsicht unterscheiden sich die Bewegungen in Nordafrika und im Mittleren Osten auch nicht wirklich. Hinzu kommt besonders im Fall Libyen, die aus dem Ausland zurückgekehrten Mittelschichten, die sich auch zu den Führern der Bewegung, also der Aufständischen im Ostteil des Landes, aufgeschwungen haben. Weiterhin gibt es Irakkriegsrückkehrer, die sich jetzt an den Kämpfen beteiligen und auch natürlich Kampferfahrungen von dort mitbringen, sowie ein wohl nicht zu unterschätzender Teil an gut ausgebildeten, auch durchaus ökonomisch integrierten, westlich orientierten Mittelschichten im Land, die jetzt im Fall Libyen dann für die zahlreichen westlichen Öl- und in geringem Maße Tourismuskonzerne arbeiten, die seit dem Reformprozess ab seit 2003 zunehmend ins Land geströmt sind. Zu den Führern ist zu sagen, dass die durchaus andere Interessen vertreten als jetzt die Masse der Bevölkerung. Also die FAZ hat den Präsidenten des Übergangsrates, Jibril, als Neoliberalen bezeichnet. Er hat ein Studium in Kairo und in Pittsburgh absolviert, der Wirtschaftswissenschaften. Und da kommen sicherlich noch große Konflikte auch innerhalb der Bewegung dazu. Last but not least ist sicherlich auch eine geografische Komponente im Spiel, weil der Ostteil des Landes im Rahmen des regionalen Finanzausgleichs in den letzten Jahren vernachlässigt worden ist.
Mhm. Du sprichst im Vorgespräch, hast du es erwähnt, von einem sogenannten neuen Imperialismus. Wie steckt denn der Westen in den ganzen Konflikten jetzt mit drin?
Also wenn ich ein bisschen Eigenwerbung betreiben darf, also wir haben jetzt kürzlich ein Buch veröffentlicht, also ich zusammen mit Frank Depp und David Salomon, das heißt Imperialismus, ist in der Reihe Basistexte im Papirossa Verlag erschienen und da definieren wir den Imperialismus als latente oder offene Gewaltpolitik zur externen Absicherung eines internen Regimes. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, es ist aber nicht unbedingt. Also wir gehen erstmal grundsätzlich davon aus, dass Kapitalismus in einem Land unmöglich ist. Und da der Kapitalismus aber als Staatensystem organisiert ist, treffen die einzelnen Kapitalismen immer auf staatliche Grenzen. Und staatliche Grenzen beziehen sich natürlich immer auf die Frage von Krieg und Frieden. Hinzu kommt, dass der Kapitalismus auch ständig wachsen muss. Also er braucht ein Außen. Das sind neue Bereiche, die zur Ware gemacht werden können. Das gilt dann für innere Räume wie Dienstleistungen etc., also neue Bereiche marktförmig organisiert werden, aber es gilt auch vor allem um neue geografische Räume, die in den Kapitalismus integriert werden, also Rohstoffe, vor allem Absatzmärkte. Mercedes oder Daimler Chrysler wäre nie in der Lage, seine massigen produktiven Kapazitäten allein in Deutschland abzusetzen. Von daher gibt es diese Tendenz zur Globalisierung des Kapitalismus. Und falls es diese Ausweitung des Kapitalismus, dieses Wachstum nicht gibt, gibt es eben Krisen. Und wir haben in den letzten 30 Jahren starke Formen dieser Inwertsetzung, also dieser zur Waremachung von neuen Räumen, auch geografischen Räumen gesehen. Das gilt natürlich vor allem für Osteuropa, den Raum der ehemaligen Sowjetunion, was vom Kapitalismus abgeschottet war. Aber es gilt auch vor allem für den globalen Süden. Das Mittel dafür war seit den 80er Jahren, waren eigentlich Strukturanpassungsprogramme. Das war eine Art von Schuldenimperialismus. Das heißt also, dass mit die verschuldeten Staaten gezwungen wurden, sich in den Weltmarkt zu integrieren. Das hatte dramatische Konsequenzen im Inneren dieser Länder. Also wir haben in den letzten 30 Jahren eine milliardenfache Proletarisierung vorgefunden. Das heißt also, dass ehemalige Subsistenzbauern durch die Marktöffnung nicht mehr konkurrenzfähig waren gegen die subventionierten Agrarkonzerne aus dem Norden, vom Land geflohen sind und dann diese riesigen Slums in den Innenstädten aufgebaut haben, die der Stadtforscher Mike Davis den Slum-Planeten nennt. Diese Überschussbevölkerung bringt natürlich unglaubliche Probleme mit sich. Wir haben es mit neuen Formen der Sklaverei zu tun, Staatszerfall, regionale Konflikte um die Ausbeutung von Rohstoffen. Aber das Besondere an Libyen oder das Entscheidende an Libyen ist, dass es ein Ölstaat ist. Und die Ölstaaten waren durch diesen Schuldenimperialismus und die Strukturanpassungsprogramme nicht in den Weltmarkt zu integrieren, weil sie eben geringe Außenhandelsschulden gehabt haben, auch geringe Staatsschulden gehabt haben und von daher nicht unter die Macht der Finanzmärkte und der internationalen Finanzorganisation gebracht werden konnten. Also die entscheidende Frage ist damit, ob Libyen ein typischer Ölstaatsfall ist. Und meines Erachtens ist es das nicht, weil die Integration in den Weltmarkt auf freiwilliger Basis stattgefunden hat in den 90er Jahren und vor allem seit 2003. Die Frage ist dann aber, hat es dann noch was mit Öl zu tun? Und ich würde sagen, auf jeden Fall.
Wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut, in Bezug auf Libyen, was glaubst du denn, wie werden sich die Konflikte da weiterentwickeln?
Das hängt von unglaublich vielen Faktoren ab. Also das eine ist natürlich, dass die Aufständischen im Moment gerade zunehmend unter die Kontrolle des Westens geraten. Dass, also die Zusagen zum Beispiel für militärisches Material, auch letzten Endes jetzt eventuell nach Bodentruppen, die sind natürlich bestimmte Zugeständnisse gekoppelt. Also wir wissen, dass der französische Geheimdienst, auch der amerikanische Geheimdienst, das ägyptische Militär, italienische Gruppen sehr präsent sind in der Region. Es gibt viele Gerüchte über Zusagen an zukünftige Handelsverträge etc. Also das ist das eine, dass es dem Westen hier gelungen ist, eine gewisse Kontrolle über die bislang sonst sich unkontrolliert und unabhängig, politisch unabhängig entfaltenden Bewegungen. gibt. Da ist es relativ offen, wie sich das Verhältnis zwischen jetzt der aufständischen Bewegung und des Westens entwickelt. Viel hängt natürlich auch ab von den Antikriegsbewegungen. Es ist ja schon ziemlich bemerkenswert gewesen, wie einfach doch die Ideologie, dass es da um Menschenrechte geht, wieder aufgerichtet werden konnte. Jetzt mit der Aussicht, dass Libyen vielleicht zum zweiten Afghanistan werden könnte, ist zu hoffen, dass sich natürlich auch die Antikriegsbewegung entwickelt. Und ansonsten hängt es dann einfach von zu vielen Faktoren ab, die, glaube ich, jetzt noch nicht übersehen werden können.
Ganz kurz nochmal zum Schluss. Ein Faktor, der ja jetzt schon aktuell ist, wenn wir so einen Blick auf die Flüchtlinge richten und auf die Frage, wie Europa mit den Flüchtlingen umgeht. Zum Beispiel in Italien, Berlusconi sagt, sie können auf keinen Fall die Flüchtlinge alleine aufnehmen und polemisiert nun rassistische Floskeln in die Welt. Wie würdest du denn jetzt den Umgang Europas mit den Flüchtlingen, die eben aus genau diesen Gebieten kommen und die ja auch vom Westen auf eine gewisse Art und Weise jetzt unterstützt werden, was auch immer da für Motivationen dahinter stecken, wie würdest du denn jetzt den Umgang Europas mit genau diesen Flüchtlingen beschreiben?
Also der größte Skandal ist natürlich erstmal, dass es in der neuen neoliberalen Weltordnung freie Fahrt oder freie Bewegungsmöglichkeiten für Kapital, für Waren, für Rohstoffe etc. gibt, aber eben nicht für Menschen. Und wenn man sich anguckt, mit welcher Zahl von Flüchtlingen man es da zu tun hat, also es sind 23.000, die in Italien angelangt sind, es fällt natürlich auf, dass das überhaupt kein Problem gewesen wäre, die erstmal auf Flüchtlingslager, also in Flüchtlingslager zu integrieren in Italien oder auch in Europa. Die Frage ist dann, wie man sich dann diese Vehemenz der Entscheidungen einerseits der französischen Regierung, auch jetzt der Polemik der CSU, dass sie die Grenzen zu Österreich dicht machen will oder wollte. Und also meine Einschätzung ist, dass wir es da mit einem Kotauf der etablierten Rechtsparteien vor den neuen Rechtspopulismen haben, die in Europa sich im Windschatten der Krise ausgebreitet haben, mit der Ausnahme von Deutschland, obwohl wir natürlich auch die Sarrazin-Debatte hatten. Letztes Beispiel waren jetzt die Wahlen in Finnland, wo die wahren Finnen von 4% im Stand auf 20% gekommen sind. Und ich glaube, da spielt die Angst mit, dass die etablierten Rechtsparteien weiter bröckeln könnten und weiter an Boden zugunsten dieser unkontrollierbaren radikalen Rechten von unten kommen könnten. Und ich glaube, in der Hinsicht muss man das sehen. Also den Rechtspopulisten, die natürlich völlig empathielos sind, müsste man vorwerfen, dass sie verdrängen, wie die neoliberale und imperialistische Politik der letzten 30 Jahre die sogenannten Push-Faktoren, also das, was die Menschen aus diesen Ländern treibt, das Massenelend etc., dass diese Politik das gegenüber dem globalen Süden das massiv erhöht hat und dort die Welt für hunderte von Millionen Menschen, das Leben, deren Leben zur Hölle auf Erden gemacht hat. Und wenn man sich denn wirklich nationalistisch einigeln wollte, dann müsste man für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung kämpfen. Und die kann in letzter Instanz eigentlich nur auch nicht kapitalistische sein. Aber das wird natürlich von den Rechtspopulisten vollkommen verdrängt.
Inga, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch und auch für das frühe Aufstehen. Bei dir ist es ja noch 6 Stunden früher. Und ich sag mal, ganz schöne Grüße aus Toronto von hier aus Halle.
Ja, nichts zu danken. Okay, vielen Dank. Tschüss.